Nahrungsmittelbeschaffung ist der Urinstinkt des Menschen. Sobald der Mensch Feuer und Salz entdeckte, musste sich jedoch etwas Grundlegendes verändert haben. Das Ernähren wurde zum Genuss. Genuss allein ist aber nicht die einzige Nebenwirkung des Essens. Bestimmte Ingredienzen können ganz spezielle Wirkungen nach sich ziehen.
Die Maya glaubten, Kakao hätte die Macht, verborgene Sehnsüchte freizusetzen und Schicksale zu offenbaren.
Nicht nur der unschuldige Kakao kann Sehnsüchte erwecken.
Rocket, Basil, Fennel and Coriander are all aphrodisiacs.
Jamie Oliver verspricht uns also aphrodisische Wirkung von Rucola, Basilikum, Fenchel und Koriander. Das ließe sich durchaus kombinieren. Ein Urinstinkt unterstützt also einen anderen. Doch unsere täglichen Nahrungsmittel haben noch andere Wirkungen. Die richtige Wahl fördert unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Seefisch und Eier zum Beispiel seien blutdrucksenkend und entzündungshemmend. Obst, Gemüse und Grüntee sollen vor Krebs schützen. Mit dem sogenannten Functional Food wird solche Volksaufklärung erfolgreich vermarktet. Je mehr man über die einzelnen Bestandteile des Essens und deren Wirkung nachdenkt, desto mehr vergeht jedoch der Appetit. Vor lauter Gedanken an die guten Ratschläge sollte das Zentrale beim Essen nicht vergessen werden, der Genuss. Der Genuss, das heißt die Zufriedenheit des Gastes, hat in der professionellen Gastronomie oberste Priorität. Und wann ist der Gast zufrieden? Na klar, wenn's geschmeckt hat.
Die Geschmackskomponente gefiel mir ausnehmend gut. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was alles drin war.
Grünkohl-Curry, ein Traum.
Er hat so meinen Geschmack voll getroffen, weil ich liebe mehr Früchte und egal wie sie sind gekocht oder so, ganz frisch, das ist für mich so super angekommen.
Gelungene Geschmackskombinationen sind das A und O eines Menüs. Bestimmte Kombinationen von Zutaten können ganz heimtückische Effekte erzielen, mit denen der Küchenchef vertraut sein muss.
If you have chili in a dish, any form of chili, it hates alcohol. Alcohol actually makes the chili 10 times more hot.
Vor Chili-Cocktails sei also gewarnt. Nicht nur die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl der richtigen Kombination der Zutaten sind ein zentrales Markenzeichen eines guten Kochs. Jede einzelne Zutat soll qualitativ hochwertigen Ansprüchen genügen. Jamie Oliver behauptet sogar, dass die Zutaten das Wichtigste überhaupt seien. Get some good olive oil and you are halfway through a perfect dish.
What do I always say? Anyone can cook.
Well, yeah, anyone can. That doesn't mean that anyone should.
In dieser Frage scheiden sich die Geister. So oder so, die richtigen Zutaten sind der richtige Anfang. Und damit sind wir beim Einkaufen.
Morgen. Schönen guten Tag.
Hallo, ich brauche ein schönes Stück Hirsch für heute Abend.
Ja.
5 Personen.
Ja. Ja.
Haben Sie ein schönes Stück da?
Da kann ich Ihnen ein ganz schönes Stück empfehlen.
Ohne Knochen?
Da habe ich einmal dieses hier. Eine schöne Hirschkeule.
Das sieht sehr gut aus. Drehen Sie es mal um? Ja, wunderbar. Genau das ist richtig.
Die Besorgung der Zutaten nimmt oft mehr Zeit in Anspruch als das Kochen selbst. Und als das Essen erst recht. Trotzdem behält das aufwendige Kochen seine eigene Faszination. Kochen ist aber nicht immer nur schön. Wenden wir uns nun den Menschen zu, die Kochen zu ihrem Beruf gemacht haben. Viele Köche schreiben auch Bücher. Nur besteht deren Inhalt meistens aus Rezepten und Kochtipps. Ein Profikoch hat es jedoch gewagt, sein Leben und sein tägliches Umfeld zu beschreiben. Anthony Burder, Chefkoch im Les Halles in New York, erzählt aus der Realität der professionellen Gastrowelt. Dabei entstehen nicht immer nur Betty Bossi-konforme Bilder.
Ich möchte Ihnen von den finsteren Abgründen im Bauch der Gastronomie erzählen. Von einer Subkultur, deren jahrhundertealte militärische Hierarchie und Ethik aus Fusel, Ficken und neunschwänziger Peitsche einen Cocktail aus unerschütterlicher Ordnung und nervenzerfetzendem Chaos ergeben. Ich finde das alles recht gemütlich.
Unverblümt erzählt Anthony Bourdain von den Geschehnissen hinter dem Herd und hin und wieder auch mal im Innenhof eines Küchenbetriebs. Aber auch wenn Köche keine nebenberuflichen Messerhelden sind, ist das Kochen nur ganz selten ein Zuckerschlecken.
Der Koch ist der Einsamste in der ganzen Gastronomie. Er fühlt sich immer einsam und von Gott und der Welt verlassen. und seine Arbeit wird nie geschätzt.
Rolf Guth eröffnete als Schweizer ein Fondue-Restaurant in Wien. Besonders erfolgreich war er mit gemischten Salaten, denn die Wiener hätten bis vor ein paar Jahren Salat nur aus der Dose gekannt. Eine besondere Ansicht hat der ehemalige selbstständige Küchenchef bezüglich dem Servicepersonal.
Der Köch und Personal, Kellnerinnen und so, das ist so etwa wie Hund und Katz. Die vertragen sich eigentlich überhaupt nicht.
Klingt nach Hektik. Die Geschwindigkeit ist in der Gastronomie unbestritten von großer Bedeutung. Lorenz Niedecker.
Koch in der Gastronomie, das ist ein Dauerstress. Also ich meine, das ist wie Synonym für Stress auf höchster Ebene. Es muss immer alles, eigentlich in dem Moment, wo die Bestellung kommt, muss es draussen sein.
Gut kochen zu können, ist also nicht das einzige Merkmal eines guten Chefkochs.
Einen guten Koch kennt man innerhalb von der Küche, wenn er trotz einem hektischen Betrieb in der Küche irgendwo souverän ist und die Hektik möglichst klein behaltet.
Das, was den Gästen vorgesetzt wird, bestimmt schlussendlich aber immer das Urteil über den Koch.
Ein guter Koch erkennst du am Wiener Salat zubereitet.
Bleiben wir bei der Faszination dieses Perspektivenwechsels vom hektischen Küchenbetrieb zum Speisesaal-Ambiente.
Vor dem nächsten Gang verwöhnen wir Ihren Gaumen mit unseren traditionellen Käsespezialitäten. Wir beginnen mit einem exzellenten Crochet, sehr fein und leicht. Gefolgt von einem Brie, herzhaft und fest im Biss. Zum Schluss ein Stück französische Käsekunst.
In Europa assoziieren wir mit Gastronomie noch immer besonders das Land Frankreich. Der Klischee-Chefkoch hat entsprechend einen französischen Akzent.
Ich kreiere gerne neue Desserts oder neue Gerichte.
Doch je exquisiter eine Spezialität, desto mehr ist sie auch Geschmackssache und nicht selten eine ethische Frage.
Dann kam was für die Großen auf den Tisch. Ich konnte es einfach nicht glauben. Nämlich Schnecken. Lauter richtige Schnecken in Schneckenhäusern. Etwas Furchtbares passierte. Mit seinen rosanen, polierten Kissenhänden nahm der vollkommen runde Herr Mitterdank einen silbernen kleinen Zacken und damit zog er die Schneckentiere aus ihrem Haus. Das darf man doch nicht. Das darf man doch nicht.
Was man darf und nicht darf, ist bezüglich des Essens ein endloses Diskussionsthema. Ein wichtiger Grundsatz in dieser Frage ist und bleibt jedoch der Genuss.